Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Ganz nah ans Mittelmeer schmiegt sich das grüne Riffgebirge, wo das Land abenteuerliche Geheimnisse hütet. Unser Team sah hinter die blauen Fassaden Chef Shauns, duschte unter Wasserfällen und lauschte in einem Bergnest weltberühmter Trance-Musik. Marokkos Norden, rau aber herzlich. Ein Text von Gero Günther aus dem Aprilheft von Geo Saison, es liest Matthias Unger.
Strophe um Strophe wogt Gesang durch einen kahlen Raum. Wie in Trance intonieren die vier Freundinnen ihre Lieder, wiegen die Oberkörper hin und her. Sie singen von der göttlichen Liebe, von Engeln und dem Propheten, schlagen Trommeln und Tambourins. Fröhlich und wild klingt die Musik der jungen Frauen. Statt Kopftüchern und weiten Gewändern tragen sie Jeans und Nagellack. Neben ihnen liegen Smartphones auf Plastikstühlen. Einfach an die Pforte klopfen, hatte mein Wirt geraten. Gäste seien dem Meister stets willkommen. Und tatsächlich werde ich anstandslos in den Innenhof des Heiligen Hauses eingelassen. Es ist eines der ältesten in der Gebirgsstadt. Einst von Mulai Ali Ben Rachid, dem Gründer Chef Shauns, erbaut, wird das Gebäude heute von dessen Nachfahren bewohnt, einem bedeutenden Sufi-Meister. Sidi Ali Raisuni hat es allerdings ziemlich eilig, rattert herunter, dass er in direkter Linie von Fatima, der Tochter Mohammeds, abstamme, 34. Generation. Dann muss er weg. Den Musikerinnen, die in seinem Haus gerade proben, dürfte ich aber gern zuhören. Immerhin spielt Musik im Sufismus, der mystischen Richtung des Islams, eine wichtige Rolle. Eine wahre Singwut hat die vier inzwischen ergriffen. Sarah, die Tochter des Sufi-Meisters, und ihre Freundinnen können gar nicht mehr aufhören, stacheln sich gegenseitig an, schließlich brechen sie in Gelächter aus. Ich trete hinaus in die Gassen von Chef Shaun. Die Häuser kleben am Hang, als wären sie aus den Bergen gepurzelt und hängen geblieben. Auf der Place Uta el Hammam gehen die Lichter an. Alte Männer in Kapuzenmänteln sitzen um die große Zeder und rauchen langstielige Pfeifen. Es riecht nach Lamm und Safran, Rosenwasser und gerösteten Mandeln. An den Brunnen plätschert das Wasser in Kanister, die von Kindern nach Hause getragen werden. Über Jahrhunderte durfte Chef Shaun bei Todesstrafe von keinem Christen betreten werden. Heute ist aus der verbotenen Stadt ein beliebtes Reiseziel geworden. Immer mehr Läden, Cafés und Hotels wurden in den letzten Jahren eröffnet, immer mehr Fassaden in dem intensiven Blau getüncht, das Chef Shauns Markenzeichen ist. Neben den Waschhäusern, in denen Einheimische ihre Teppiche schrubben, baden Ausflügler aus den marokkanischen Großstädten im Bach. Mit Anlauf hüpfen die Kinder in die Fluten, die Mütter beobachten das Geschehen bei einem Glas frisch gepresstem Orangensaft. Mich zieht es hinauf in die schroffen Berge, von denen Chef Shaun umgeben ist. Gleich hinter der Stadt erstreckt sich der Talassemtane-Nationalpark. Noch ist das Naturschutzgebiet im Norden Marokkos nur wenigen Wanderern bekannt, aber seit ein paar Jahren werden zunehmend Routen markiert, Pensionen und Schutzhütten eröffnet. So stehe ich zwei Tage später auf dem 2159 Meter hohen Jebel Lakra, einem kargen, länglichen Felsen, der wie ein umgedrehtes Boot in der Landschaft liegt. Abdel, der Bruder meiner Wirtin, hat mich mit hinaufgenommen. Der 33-Jährige ist gut zu Fuß und kennt sich aus im Gebirge. Wir sind seit unserem Abmarsch keiner Menschenseele begegnet, während wir durch Zedern und Fichtenwälder aufstiegen. Dort, sagt Abdel und deutet über die Schneefelder nach Nordosten, würde man normalerweise das Mittelmeer sehen. Nur liegt die gesamte Küste seit Tagen unter einer flauschigen Wolke begraben, während wir in der strahlenden Sonne über die kalkige Bergglatze wandern. Am Himmel kreisen die Adler und überall duftet es nach wilden Kräutern. Abdels Vater hat an den Hängen des Jebel Lakra früher Schaf und Ziegen gehütet. Heute gibt es hier weniger Hirten, dafür umso mehr Cannabisbauern. Man sagt, dass wir das größte Anbaugebiet der Welt sind, erklärt Abdel. Ich glaube es gern, denn jede halbwegs geeignete Fläche wird hier bepflanzt. Hinter den Häusern, auf ausgedehnten Terrassen und winzigen Feldern werkeln die Bauern und grüßen freundlich zu uns herüber. Von Landflucht kann hier derzeit jedenfalls keine Rede sein, meint Abdel. Die Regierung lässt die aufsässigen Berber weitgehend gewähren. Und so geht es ganz friedlich zu bei den Haschischbauern im Riff. Es hat viel geregnet, sagt ein Mann, den wir fernab der Ortschaften in den Bergen treffen. Dieses Jahr können wir erst spät mit der Arbeit anfangen. Mit zwei Mudis pflügt er die steinige Erde. Der Sack mit den Kiffsamen steht parat. Abdel führt mich durch Dörfer, zeigt mir Brotöfen, Heiligengräber und die Koranschule. Dann geht es auf steilen Pfaden hinauf auf die verkarstete Hochebene. Die Wiesen sind übersät von Gänseblümchen, überall sprießt und blüht es. Wir wandern zwischen Felsen und Lorbeerbüschen hindurch, hüpfen über Bäche, holen Wasser aus einer unterirdischen Quelle und steigen hinab in eine Grotte, in der sich einst Rebellen versteckten. Jahrzehntelang galt die schroffe Bergkette am Mittelmeer als eine Gegend der Aufmüpfigen. Immer wieder haben die Berberstämme gegen die Zentralregierung rebelliert. 1921, erzählt Abdel, war hier sogar eine eigene Republik ausgerufen worden, die von den Kolonialmächten blutig zerschlagen wurde. Erst unter Mohammed VI., so der junge Mann, wandelte sich die Stimmung. Immerhin hat der amtierende König die Entwicklung des Nordens zu seiner persönlichen Herausforderung erklärt. Er war der erste Herrscher, sagt Abdel, der Chef Shaun besuchte. Abdel und seine Schwester Fatima gehören zu den Leuten, die etwas bewegen wollen in der Region. Im Heimatdorf des Vaters hat die Familie eine Pension für Wanderer eröffnet. Fatima schult Berberfrauen im Umgang mit Touristen und organisiert Begegnungen mit örtlichen Handwerkern. Es muss hier ja noch etwas anderes geben als Kiff, sagt die 43-Jährige, die englische Literatur studiert hat und weiß, wie sehr haschisch das Bild ihrer Heimat geprägt hat. Schuld an unserem Image sind natürlich nicht zuletzt die Beatnik-Dichter und die Hippies, die in ihrem Gefolge kamen. Seit der amerikanische Schriftsteller Paul Bowles 1947 nach Tanger gezogen war, riss die Kette an Künstlern und Dichtern nicht ab, die Nordmarokko als Wohnort auf Zeit auserkoren hatten. Erotische Abenteuer, Drogen und wilde Musik lockten die internationale Gegenkultur in Scharen herbei, von Ginsberg und Burroughs, Rauschenberg, Bacon und Twombly bis hin zu den Rolling Stones. Heute gibt es im Norden Marokkos zwar immer noch jede Menge Nostalgiker mit Paul Bowles Romanen im Rucksack, aber sie teilen sich die Tische in den Cafés längst mit marokkanischen Familien und Hipstern aus Casablanca. An der gewundenen Straße, die sich von Chef Shaoun zur Mittelmeerküste hinunterschraubt, liegt die bekannteste Attraktion des Talassemantane Nationalparks, die Wasserfälle von Nuert El Kelaa. Es ist Ferienzeit und von der Einsamkeit, die in den Bergen ringsum herrscht, ist auf dem Pfad zu den Kaskaden nichts zu spüren. Familien, Paare und Cliquen wandern das Tal hinauf, waten durch den Fluss, unbeeindruckt von Hitze, Schlamm und Steigungen, beladen mit Kühlboxen, Plastiktüten und Getränken. Ein junger Bärtiger sitzt mit seiner verschleierten Freundin am Ufer, Kopfhörer auf den Ohren. »Was hören Sie denn da?«, frage ich. »Koran suchen«, antwortet der Mann und wünscht mir einen schönen Tag. Am Ende des Weges ist die Makya in feuchten Nebel gehüllt. 100 Meter hoch ist der Wasserfall und eiskalt das Wasser, mit dem sich die Jugendlichen bespritzen. Von Nuert El Kelaa sind es rund 60 Kilometer nach Ouad Laou, ein Küstenkaff, das sich im Sommer in einen Badeort und samstags in einen gigantischen Marktplatz verwandelt. Dann kommen Bauern, Handwerker und Viehhändler und verhökern alles, was man sich nur vorstellen kann. Per Bus, Sammeltaxi oder Huftier reisen sie aus den Bergdörfern an. Für die Esel und Mulis gibt es einen eigenen Großparkplatz. Hunderte von Berberfrauen mit ihren Strohhüten, kohlgeschminkten Augen und rot, blau und weiß gestreiften Röcken wuseln zwischen den Ständen herum. Ich esse gegrillte Sardinen, probiere Oliven und wühle mich durch einen Stapel DVDs. Man kann in Ouad Laou Küken kaufen oder Waschpulver. Es werden Fernseher angepriesen, Zündkerzen, Melonen. Hochwertiges Handwerk allerdings wird man auf dem Berbermarkt vergeblich suchen. Dafür sollte man sich nach Tetuan begeben, in die alte Kulturstadt am Mittelmeer, genauer gesagt in die altehrwürdige Handwerkerschule Dar Sanaa. Der Boden ist übersät von winzigen Sternen, Blättern und Blüten aus Holz. Feingliedriger Abfall, den der Junge mit der Cristiano-Ronaldo-Frisur gekonnt aus einer Platte heraussägt. »Driss macht das sehr gut«, sagt sein Lehrer, der Schreinermeister Tub Ilyas Mohammed. Wie hier gelernt hat, steht in einer jahrhundertealten Tradition. Seit 1919 bemüht sich die Schule darum, die maurisch-andalusische Kultur zu bewahren. Schauen Sie sich diesen Kuppelbogen an, sagt der Meister und deutet auf filigrane Tropfsteine aus dunklem Holz. 8 Monate Arbeit stecken da drin, erklärt Mohammed. Wir haben das genauso hergestellt, wie es damals in Sevilla, Cordoba oder Granada gemacht wurde. Auf das andalusische Erbe ist man stolz in Tetuan. Und überhaupt kommt mir vieles Spanisch vor. Einheimische weisen mir den Weg auf Spanisch, denn in der ehemaligen Hauptstadt des Protektorats ist diese Sprache nach wie vor in ständigem Gebrauch. Ich trinke Kaffee con leche, flaniere über Plätze, die auch auf der anderen Seite des Mittelmeers nicht auffallen würden. Und an den Häusern steht Siempre Paloma. Die Taube ist das Symbol des örtlichen Fußball-Fanclubs, noch aus Zeiten, als Tetuan erfolgreich in der spanischen Liga mitspielte. Aber die Verbindung zu Spanien ist viel älter als das Protektorat. Vertriebene aus Al-Andalus, der maurischen iberischen Halbinsel, bestimmten über viele Jahrhunderte das Leben im Norden. Zahlreiche Städte wurden nach der Rückeroberung Spaniens durch die katholischen Könige von Flüchtlingen umgebaut, unter ihnen Zehntausende von Juden, die ebenfalls aus Spanien fliehen mussten. Toleranz soll damals zum guten Ton der Städter gehört haben. Noch heute ist man stolz auf die Convivencia, das friedliche Zusammenleben. Wenn ich in Spanien bin, erzählt ein Herr im Café, besuche ich regelmäßig christliche Messen, schon allein, weil ich den Chorgesang liebe. Langsam frage ich mich, warum so wenige Touristen durch die verwinkelten Gassen Tetuans flanieren. Immerhin ist die Medina, eine der bedeutendsten Marokkos, Weltkulturerbe, ein architektonisches Juwel. Nirgendwo sonst in Marokko blieb die Altstadt so vollständig erhalten wie hier. Bis heute ist sie von einer rund 5 Kilometer langen Mauer umgeben. Ich spaziere durch eins der 7 Tore und lasse mich durch das Labyrinth treiben, vorbei an Gewürzhändlern, Gerbern, Fischverkäufern und Metzgern, an deren Haken sanft dreinblickende Ziegenköpfe baumeln. Ich manövriere um alte Frauen herum, die Berge von Minzblättern vor sich aufgetürmt haben, und weiche Lasteseln aus, deren Hufe über das Pflaster schlurfen. Alles hier wirkt alltäglich und gleichzeitig altertümlich. Kaum zu glauben, dass nur wenige Kilometer entfernt ein schickes Resort nach dem anderen aus dem Mittelmeersand gestampft wird. Prestigeobjekte der Monarchie, genauso wie der gigantische Tiefseehafen Tangermed. Zum Glück geht es an der Atlantikküste 100 Kilometer westlich gemütlicher zu. In der Hafenstadt Larache, auch sie Teil des ehemaligen spanischen Protektorats, erkundige ich mich vergeblich nach dem Grab des französischen Schriftstellers Jean Genet. Keiner kann mir weiterhelfen. Weder die Kellner in den ehemals modernen Cafés noch die Polizisten. Macht nichts. Den schmuddeligen Charme, den das literarische Enfant terrible an Larache liebte, finde ich, ohne suchen zu müssen. Hinter verlassenen Wehranlagen, die an der Steilküste vor sich hin bröckeln, schmusen junge Pärchen. Dazwischen klettern Fische an den Felsen hinunter, um ihre Angeln in den türkisfarbenen Ozean zu halten. Plötzlich stoße ich an der Klippe auf die Mauer des alten spanischen Friedhofs und stelle mich auf die Zehenspitzen. Lauter verwilderte Gräber, aber die Tore sind fest verschlossen. Wer es lieber weniger morbid und etwas herausgeputzter mag, sollte nach Asila fahren. Die Künstlerstadt samt Festung und extra dicken Hafenmauern hat sich schon in den 50ern zur beliebten Sommerfrische entwickelt. Asila ist ein Städtchen, blendend wie ein frisch gewaschenes Hemd. Die Maler, die gleich neben einem Hotel eine Fassade neu weißeln, sind hier im Dauereinsatz. Der Ort wimmelt von marokkanischen Urlaubern, Mädchen lassen ihre Hände mit Henna bemalen, Kinder werden auf Kamele gesetzt, der örtliche Taekwondo-Verein zeigt ein paar Kunststücke. Ich bestelle Tintenfische à la plancha und warte an den breiten Stränden außerhalb der Stadt durch die Gischt. Entspannend ist das sicherlich, aber letztendlich typisches Strandleben. Also nehme ich mir vor, hinauf ins Gebirge zu fahren, als abschließende Pilgertour. 2 Autostunden entfernt liegt zwischen Olivenhainen und Obstbäumen ein winziger Ort, weltberühmt für seine Trance-Musiker, die Master Musicians of Juyuka. Die Rolling Stones waren hier und die Free-Jazz-Legende Ornette Coleman. Man merkt dem beschaulichen Dorf seine Berühmtheit beim besten Willen nicht an. Es gibt nicht einmal ein Ortsschild. Nur ein paar Bauernhäuser und eine Kuh, die gemächlich über den Platz schreitet. Ein Jugendlicher spricht mich an, und schon bald sitze ich mit 3 älteren Herren, allesamt Musiker, in einem Garten. Frische Minze wird in die Teekanne gestopft, und dann erzählen die Männer von wilden Auftritten und Kranken, die durch ihre Klänge geheilt wurden. Vom Schriftsteller Paul Bowles und dem jung verstorbenen Brian Jones, dem Leadgitarristen der Stones, der vom Panflötenspiel der Meister fasziniert war und es der Welt auf einer Schallplatte präsentierte. Genauso wie die Gesänge der jungen Frauen in Chef Shaun entspricht auch die Musik der Master Musicians of Juyuka einem mystischen Sufi-Kult. Auf Festen spielen wir vom Mittag bis zum nächsten Morgen, sagt Ahmed El Attar und steckt sich seine Pfeife an. Wenn die Musik in Juyuka verstummt, wird es auf der ganzen Welt keine Musik mehr geben. Die kleine Knoblauchzehe des Mondes schimmert bereits über dem Dorf, als mir einer der Meistertrommler seine Pfeife reicht und murmelt: Unsere Musik hörst du nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen Körper. Ich nicke und plane meine nächste Reise nach Nordmarokko zum Brian Jones Festival im Juni, wenn die Trance-Musiker mit ihren ausländischen Gästen 3 Tage lang den Jahrestag des Besuchs des Gitarristen aus England feiern, der hier eine neue Heimat gefunden hatte, so wie einst Paul Bowles.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.